So hört sich es auch gut an. Hört immer ein bisschen das Eisen und den Silberschlag, und an Stellen, wo es noch nicht so gut passt, da klingt es dann eher so ein bisschen hohler noch. Ich weiß nicht, ob man das so erhören kann, aber es, da passt es zum Beispiel. Da hat es einen satten, vollen Klang. Ein Freund von mir sagt immer, das ist wie ein Sommerregen auf einem Pflasterstein, wie die ersten Hammerschläge auf das Silber treffen, und das finde ich ein ganz schönes Bild auch.
Juliane Schölz ist Silberschmiedin. Der wichtigste Platz in ihrer Werkstatt ist ganz hinten. Hier steht der Amboss bzw. ein Schraubstock, in den sie die sogenannten Eisen einspannt. Große, konische Formen aus massivem Eisen, die als Grundlage für ihre Becher dienen. Nachdem sie die Silberbleche zugeschnitten, zu einem Zylinder zusammengelötet und den Boden hinzugefügt hat, werden sie auf diesen Eisen in die gewünschte Becherform gebracht. Immer wieder saust der Planierhammer mit seiner leicht gewölbten, hochpolierten Schlagfläche auf das Silber nieder, stundenlang.
Planieren ist eine Tätigkeit, wo man wirklich mit abertausenden Hammerschlägen die Form langsam entstehen lässt und auch die Symmetrie. Also man dreht auch den Becher die ganze Zeit in der Hand, und wenn man geübt ist, kriegt man das so in 2-3 Stunden hin. Wenn man Anfänger ist, kann man das tagelang machen.
Mit Herz, Hand und Hirn. Kunsthandwerk aus Bayern. Ein handgeknüpfter Klangteppich von Julie Metzdorf.
Irgendwann merkt man, dass sich nichts mehr bewegt. Man spürt es ja auch dann mit der Hand, die nicht hämmert, wo man das Stück immer wieder dreht, wie sich die Form plötzlich gespannter anfühlt oder auch härter wird und nicht mehr so weich wie am Anfang. Und dann nimmt man das Planierte und glüht es wieder in der Flamme aus, dass es sich wieder entspannt. Es ist eigentlich so, dass das Metall eine Gitterstruktur hat, und die wird zusammengepresst, und durch das Glühen löst sich das wieder und geht in seine ursprüngliche Form zurück. Und dann geht es wieder leichter, und dann tut sich auch wieder was. Man merkt, die Schläge bewegen das Stück wieder mehr.
In ihrer Werkstatt nahe den Pegnitzauen in Nürnberg fertigt Juliane Schölz Becher, Kannen, Karaffen und Tabletts oder Schalen. Mindestens 800 Euro kostet ein Becher. Bei einer Silberkanne ist man mit ein paar tausend Euro dabei. Natürlich ist das Silber nicht billig. Und doch kommt der Preis vor allem durch die Arbeitszeit zustande. 200 Stunden für ein Stück sind beim Silberschmieden ganz normal. Natürlich fragt man sich sofort, warum trinkt denn jemand heute noch aus einem Silberbecher? Gläser und Porzellantassen sind doch auch ganz schön und außerdem noch spülmaschinenfest. Sicher, ein Becher aus Silber fasst sich gut an. Das Gewicht in der Hand, die kühle Oberfläche. Silber wirkt außerdem leicht antibakteriell. Dafür muss man es aber auch regelmäßig putzen, sonst wird es schwarz.
Also ich bin jetzt die Letzte, die sagt, man soll wieder aus Silberbechern trinken. Das ist einfach nicht mehr unsere Zeit. Ich will einfach zum einen das Handwerk bewahren, weil es einfach ein echt schönes Handwerk ist. Und das Material und die Dinge, die man damit tun kann, das hat schon seine Gültigkeit in der jetzigen Zeit auch noch, wo man alles maschinell in kürzester Zeit herstellen kann, 3D-drucken, was auch immer. Alles super und alles auch toll und sehr spannend. Aber ich finde, so eine Beschäftigung mit Form, dass man sich dafür eben die Zeit nimmt, das hat auch was wirklich was Wertvolles. Also jetzt nicht wertvoll im Sinne unbedingt nur vom Geld, sondern auch von dieser Zentriertheit, der man sich stellt. Und ich denke, man sieht den Teilen das auch an. Also ich finde schon, wenn man ein schönes Silbergerät anschaut, dass das so, bei mir zumindest, so einen Widerhall ergibt. Also wenn die Form gut ist und das schön gemacht ist, fühlt sich richtig gut an. Nicht nur fürs Auge, sondern das spürt man.
Das Besondere an den Arbeiten von Juliane Schölz? Sie sind extrem dünn. Üblicherweise benutzt man 1,2 mm dickes Silberblech. Sie aber arbeitet mit einer Stärke von nur 0,3 mm. Das ist fast so dünn wie Papier. Die Arbeiten sind immer noch stabil und voll funktionstüchtig. Aber man muss mit ihnen besonders achtsam umgehen. Das spürt man schon, wenn man sie nur anschaut. Überhaupt, ihre Arbeiten haben einen ganz anderen Ausdruck, als man das von Silberschmiedearbeiten kennt. Sie wirken feiner und leichter. Damit hat Juliane Schölz dem Silberschmiedehandwerk etwas Neues, ganz Eigenes hinzugefügt. Das Ausloten der Möglichkeiten ist ein elementarer Wesenszug des modernen Kunsthandwerks. Schmieden, Weben, Glasblasen, Drechseln, Töpfern, uralte Techniken begegnen hier uralten Materialien. Aber natürlich geht es nicht darum, Dinge herzustellen, die aussehen wie vor 200 Jahren. Es geht darum, neue Formen zu schaffen, herauszufinden, was man mit dem Material noch alles machen kann. In der Auseinandersetzung mit der Tradition entstehen so zeitgemäße Formen. Seit 10 Jahren hat sich Juliane Schölz ganz der Becherform verschrieben.
Joghurtbecher, Sahnebecher, also stehen hier bei mir in der Werkstatt auch viele solche Becher rum. Oder Eisbecher oder Coffee-to-go-Becher. Wir haben die ganze Zeit mit diesen Becherformen zu tun. Wir schmeißen sie weg, meistens, und schauen uns die Form nicht an. Und das ist aber auch was Zeitgemäßes, dass ich sage, okay, ich übersetze diese Form mal in Silber, mache was anderes draus und bringe vielleicht so auch die Zeit in so ein wertvolles Teil rein.
Eine ihrer bekanntesten Arbeiten ist das Frühstücksbouquet. Auf dem Deckel einer ganz normalen, industriell hergestellten Edelstahlkanne sprießen zahllose große und kleinere Silberbecher in die Höhe. Glatt und schnörkellos, oben etwas breiter als unten. In ihrer Gesamtheit aber erinnert die Form an einen Blumenstrauß. Ein üppiges Bouquet aus Bechern, Schälchen und einem Löffel.
Es ist ein Kännchen aus Edelstahl, was aus dem Besitz von meiner Großmutter ist. Und das ist mir immer umgefallen, weil der Deckel, den man aufklappen konnte mit Scharnier, der hat immer ein Übergewicht gemacht. Mir ist es im leeren Zustand immer umgefallen. Und ich wollte für dieses Kännchen einen neuen Deckel machen. Und so kam das eben, dass ich für dieses Edelstahlkännchen einen riesigen Aufsatz aus dünnem Silber gebaut habe, der aus ineinander geschachtelten Bechern und Schalen verlötet, als Deckel fungieren kann, den man aber auch abnehmen kann, und das ist dann praktisch ein Tafelaufsatz.
Manche der Becher kann man herausnehmen, Marmelade hineinfüllen oder daraus trinken. Und natürlich kann man auch in die Kanne Kaffee oder Tee füllen. Juliane Schölz ist es wichtig, dass man theoretisch alles benutzen kann. Und doch ist ihr Bouquet natürlich kein Gebrauchsgegenstand im herkömmlichen Sinn. Es ist eine Skulptur mit einer Aussage. Schaut her, was man mit Silber alles machen kann. Welche Möglichkeiten in der Allerweltsform eines Bechers stecken. Wie lustvoll man frühstücken kann. Wie üppig uns die Dinge um uns herum mit Schönheit begrüßen. Das Frühstücksbouquet steht heute im Victoria and Albert Museum in London, dem wichtigsten Museum für Kunst und Design weltweit. Eine Ehre. Und nicht nur das. Noch bevor das Stück ins Museum kam, gewann Juliane Schölz damit den Danner-Preis.
Also eine der ersten Arbeiten, die ich auf dem Töpfermarkt in Diesen erstanden habe, war eine wunderschöne Schale von Christiane Wilhelm, die mich durch die Haptik, also die Struktur der Oberfläche, fasziniert hat. Es schaut fast aus wie Straußenleder und ich ertappe mich immer wieder, dass ich nur drüber streiche, weil mir das so gut gefällt. Und so gibt es Dinge, die einen einfach anspringen.
Schalen, Vasen, Dosen. In Gerd Bruckners Büro im Bayerischen Wirtschaftsministerium füllen die Keramikobjekte ein ganzes Regal. Gerd Bruckner ist der geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der Danner Stiftung. Benno und Therese Danner waren ein wohlhabendes Ehepaar aus Neuhausen. Sie, Brauereibesitzertochter, er Unternehmer und vor allem Grundstücksbesitzer, verwalteten die beiden ein beträchtliches Vermögen, das durch die Eingemeindung Neuhausens in das Stadtgebiet von München im Jahr 1890 immer weiter wuchs. Die Ehe blieb kinderlos. Nach dem Tod ihres Mannes gründete Therese Danner 1920 eine Stiftung, zur Förderung des Kunsthandwerks in Bayern. Die Idee dazu kam von Therese Danners Goldschmied Karl Rothmüller, königlich bayerischer Hofjuwelier und einer der führenden Vertreter der damals blühenden Schmuckkunst in München. Bekannt ist er auch unter dem Namen Münchner Lalique, weil er seinen Schmuck, wie sein berühmter französischer Kollege in Paris, im damals noch jungen Jugendstil anfertigte. Karl Rothmüller hatte die Not der Kunsthandwerker in den schweren Jahren nach dem Ersten Weltkrieg erkannt.
Die Stifterin hat damals großen Wert darauf gelegt, dass es bei der Förderung nicht so sehr auf die Bedürftigkeit des Kunsthandwerkers abgestellt wird, sondern dass die Förderung eine persönliche Auszeichnung ist. Also es geht um Qualität.
Gerd Bruckner ist zum Kunsthandwerk gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Eigentlich ist er Jurist. In der Stiftungssatzung steht, dass der Vorsitzende von dem bayerischen Ministerium zu stellen ist, das für das Handwerk zuständig ist. Und da arbeitet er nun mal.
Für mich war Handwerk zu diesem Zeitpunkt natürlich erst einmal das klassische Handwerk, also Bäcker, Metzger, Friseur, Schreiner. Aber das Kunsthandwerk hatte ich zunächst nicht so im Fokus, bis dann dieser Vorsitz in der Danner Stiftung kam. Und inzwischen gibt es keine Vase mehr, die nicht von einem Kunsthandwerker gemacht ist bei uns zu Hause. Ich freue mich immer wieder, mein Morgenmüsli aus einer Schale zu essen, wo ich die Person persönlich kenne, die diese Schale gemacht hat. Und ich kenne auch die Schmuckkünstlerin, die die zwei Lieblingsketten meiner Frau gefertigt hat.
Die wichtigste Einnahmequelle der Stiftung ist derzeit die Vermietung eines großen Bürogebäudes an der Landshuter Allee in Neuhausen, das sogenannte Danner Forum. Die Einnahmen schwanken zwar von Jahr zu Jahr, aber im Schnitt ist es doch mehr als eine 500.000 Euro, die die Stiftung dem Kunsthandwerk zugutekommen lassen kann. Sie bezuschusst zum Beispiel den Druck von Katalogen, vergibt Stipendien oder leistet auch ganz konkrete Investitionshilfen, bei Werkstattgründungen zum Beispiel, beim Eigenbau eines japanischen Brennofens, wenn ein Webstuhl angeschafft wird oder wenn eine Werkstatt umziehen muss. Die Öffentlichkeit bekommt davon nur alle 3 Jahre etwas mit. Dann nämlich, wenn der Danner-Preis vergeben wird. Mit insgesamt bis zu 27.000 Euro, in Jubiläumsjahren auch deutlich mehr, der höchst dotierte Preis für Kunsthandwerk in Deutschland.
Es geht ja nicht nur um die Dotierung des Preises, es geht ja auch um das Ganze drumherum. Es geht um die Öffentlichkeitswirksamkeit einer Preisverleihung, um die Öffentlichkeitswirksamkeit einer Ausstellung, die damit verbunden ist. Dazu erscheint auch ein großer Katalog, mit dem auch die Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker wiederum selbst sich präsentieren können, Werbung machen können für ihre Arbeit. Denn Sie müssen ja sehen, Kunsthandwerk ist nicht ein Unternehmen mit 10, 20, 30 Mitarbeitern, mit einer PR-Abteilung, mit einem Vertrieb, mit verschiedenen Bereichen, sondern das sind meistens Einzelkünstlerinnen und Künstler, die alles machen müssen, die dafür sorgen müssen, dass ihre Werkstatt funktioniert, dass sie Aufträge bekommen und dass sie ihre künstlerische, ihre kunsthandwerkliche Fähigkeit, ihre Arbeiten weiterentwickeln. Und da brauchen sie Unterstützung, um letztendlich mit ihren Arbeiten auch einen Markt zu finden.
Wichtig sind aber auch die Ankäufe. Allein für künstlerischen Schmuck gibt die Stiftung jedes Jahr etwa 50.000 Euro aus. Auf diese Weise ist über die Jahrzehnte eine hochkarätige Sammlung zusammengekommen, die seit 1999 als Dauerleihgabe in der neuen Sammlung in der Pinakothek der Moderne ausgestellt wird, in der Danner Rotunde. Wie eine Schatzkammer liegt der 400 Quadratmeter große Raum, etwas versteckt, aber ganz zentral, im Herzen des Gebäudes und lockt jedes Jahr tausende schmuckbegeisterte Besucher an. Ein Bauernhaus am Rand von Steingaden, südwestlich von Weilheim. Umgeben von Gewächshäusern und einem großen Obst- und Gemüsegarten. Ganz zentral eine langgestreckte Halle, die Werkstatt. Hier schafft der Drechsler Ernst Gamperl Holzobjekte, für die Sammler weltweit viel Geld ausgeben. große Gefäße aus Eiche, fast mannshoch. Hinter der Werkstatt lagern riesige Baumstämme, einige Eschen, viele Eichen. Eine 230 Jahre alte Eiche misst 2,60 Meter im Durchmesser. Ein Sturm hatte sie entwurzelt.
Der größte, mächtigste Stamm, den ich eigentlich jetzt in der Werkstatt verarbeitet habe. Und musste da mehrere Jahre meine Maschinen anpassen und meine Werkzeuge anpassen, dass ich das Ding überhaupt bearbeitet bekomme.
Ein Mitarbeiter fährt das riesige Trumm mit einem Gabelstapler in die Werkstatt. Bevor er den Block auf den Dorn der Drechselbank hieft, zeichnet Ernst Gamperl die Außenmaße und vor allem die Achse auf die Schnittfläche. Die Entscheidung, wie das Gefäß in dem Baumstamm zu liegen kommt, ob es längs oder quer zum Wuchs liegt, ob es neben oder mittig zum Kern liegt, wo ein Astloch sichtbar sein wird, all das hat enormen Einfluss auf die spätere Form. Gamperl zwingt dem Holz dabei keine von ihm erdachte Form auf. Er spürt vielmehr dem Holz nach, wo es hin will.
Das ist der Dialog mit dem Material. Das ist bei mir sehr stark ausgeprägt, dass ich mir das Material wirklich anschaue und genau eintauche in die Welt eigentlich dieser, ja, ich sage jetzt mal Jahresringe, Faser und was er alles erzählt. Die Geschichte dieses Baumes, das ist mir eigentlich ganz wichtig. Und da entsteht dann zwischen dem Stück Holz und mir eine Verbindung. Und wenn die dann entstanden ist, dann kann ich loslegen. Und dann entsteht meistens auch was Gutes dabei, also gute Arbeit.
Gamperls Gefäße wirken wie Lebewesen. Sie sind asymmetrisch, beulen sich hier aus, falten sich dort auf. Die Ränder sind geschwungen, haben Risse oder Bruchstellen. Geflickt mit kleinen, schwalbenschwanzförmigen Holzstücken werden diese vermeintlichen Makel zu einem wichtigen Teil der Gestaltung. Manchmal sehen diese Stellen aus wie genäht, nur dass statt eines Fadens Holzstückchen eingesetzt wurden. Technisch geht Gamperl mit seinen Gefäßen an die Grenzen des Möglichen. Um einen Stamm mit einer schmalen Öffnung bis auf 1,40 Meter Tiefe aushöhlen zu können, musste er erstmal das entsprechende Werkzeug erfinden. Die Gefäßwände sind am Ende nur noch wenige Millimeter dünn. Gemessen an ihren Dimensionen werden die Objekte dadurch federleicht. Wenn er den Baumstamm auf den Dorn der Drechselbank setzt, wiegt er an die 700 Kilo. Am Ende werden davon höchstens noch 7 Kilo übrig sein. Der Rest muss mit viel Körpereinsatz herausgeholt werden.
Das Holz wird nicht durch Streicheln bearbeitet, sondern da muss man schon ran und dann mit scharfem Werkzeug schneiden. Weil die großen Gefäße, wenn man da mehrere Tage hinarbeitet, um sie auszuhöhlen, das ist sehr, sehr anstrengend. Der Prozess nur des Aushöhlens. Und dann haben wir ja noch die Textur, die Oberflächenarbeit.
Eine ganze Woche dauert das Aushöhlen der großen Gefäße. Nach dem Drechseln der Form behandelt Gamperl die Oberflächen mit Kalk, Asche oder lehmigen Erden, lässt die Gerbsäure der Eiche mit Gesteinsmehl reagieren, taucht sie in Essig oder Eisenoxid, schabt sie wieder ab, schneidet feine Rillen in die Außenhaut oder streicht mit einer Sisalbürste Bienenwachs ein, sodass sie leicht glänzen. Am Ende sieht jedes Gefäß anders aus, hat seine eigene, ihm innewohnende natürliche Form und Oberfläche. Es ist ein Fest der Vielfalt, das hier gefeiert wird. Gamperl ist mit seiner Arbeit sehr erfolgreich. Er hat die wichtigsten internationalen Preise im Bereich der angewandten Kunst gewonnen, hat Einzelausstellungen in Designmuseen weltweit, Galerien von London bis Japan verkaufen seine Stücke. Doch das Wichtigste? Seine Arbeit macht ihm enorm viel Freude.
Es geht letztendlich um die Hingabe. Also die stärkste Kraft eines Menschen ist eigentlich seine Aufmerksamkeit. Also wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst, entsteht was. Entsteht auch was Reales. Und das ist im Prinzip in der gestalterischen Welt ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt.
Mit seinen asymmetrischen Gefäßen sieht sich Gamperl in der Tradition des bäuerlichen Drechselns. Anders als die Drechslermeister an den königlichen Höfen, die symmetrische Stücke aus Elfenbein, Ebenholz oder Schildpatt fertigten, nutzten die Bauern frisches Holz, meistens Ahorn, wenn sie Milchschalen oder Dosen drechselten. Beim Trocknen verzogen sich diese Gefäße dann. Gamperl setzt diese Verformungen ganz bewusst ein. Nach 30 Jahren Erfahrung weiß er sehr genau, wie er die Gefäße aus dem Stamm schneiden muss, damit sie sich auf bestimmte Weise verformen. Manchmal hilft er noch ein bisschen nach, wässert die Gefäße und legt Spanngurte an. Er kontrolliert den Zufall, nutzt die Kräfte der Natur. Er arbeitet dabei immer mit dem Material, nie dagegen.
Je industrieller der Prozess wird, desto mehr wird eigentlich das Material unterworfen und dominiert sozusagen. Also im industriellen Prozess schneidet man das Holz klein und verleimt es wieder, sodass es berechenbar wird. Und der Handwerker hat eben die Möglichkeit, dass er es anschaut und einschätzt und dann entsprechend im Dialog mit dem Material arbeitet. Das ist eigentlich der große Vorteil, den wir haben und den sollten wir auch nutzen.
In Bayern leben und arbeiten auffallend viele Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker, die, wie Ernst Gamperl und Juliane Schölz, auf der Grundlage eines traditionellen Handwerks immer wieder Neues entwickeln. Mit ihren Arbeiten bewegen sie sich dabei genau auf der Grenze zwischen Gebrauchsgegenstand und freiem Kunstobjekt. Künstlerisch ist das extrem spannend. Was die Positionierung in der Gesellschaft und vor allem auf dem Markt angeht, aber nicht immer ganz einfach. Das fängt schon beim Begriff an. Kunsthandwerk oder gar Kunstgewerbe ist nicht bei allen Menschen positiv besetzt. Juliane Schölz zum Beispiel sieht sich eher als Künstlerin. Das Silberschmiedehandwerk ist dabei ihr Ausdrucksmittel. Den Begriff Kunsthandwerk benutzt sie ungern.
Weil das so ein breit getretener Begriff ist, der bei vielen Leuten so unterschiedliche Bilder hervorruft, dass ich ihn schon deshalb gar nicht hernehmen möchte. Kunsthandwerk können schön gefilzte Blumen sein und geschnitzte Taschenmesser oder was weiß ich. Oder es kann eben auch was sein, was man in 200 Stunden baut und es ist beides Kunsthandwerk. Und ich würde dann lieber den Begriff aufdröseln auf die beiden Wörter, dass es Kunst und Handwerk ist und den Begriff Kunst wirklich ernst nehmen.
Der Markt für Objekte wie die ihren ist klein. Einige wenige spezialisierte Galerien gibt es aber doch. Klassische Kunstsammler haben die angewandte Kunst oft nicht im Blick. Es ist ein anderer Käufertyp.
Wenn jemand in Kunst oder in teure Designstücke investiert, ist das eine ganz andere Geschichte. Denn sie können, wenn sie relativ wenig Geld in die Hand nehmen, im Kunsthandwerk und in der angewandten Kunst so wunderbare Stücke kaufen und ansammeln, mit denen sie sich gerne umgeben, mit denen sie sich gerne ihre Wohnung ausstatten, ohne dass das aber nur unter dem Gesichtspunkt von Prestigegewinn oder einer gewissen Haltung ist, dass man jetzt für 30.000 Euro ein Bild an der Wand hängen hat.
Wolfgang Lösche ist der Leiter der Abteilung Ausstellung und Messe der Handwerkskammer München und Oberbayern. Die Mitarbeiter, größtenteils Kunsthistoriker, sind wie Trüffelschweine im Dickicht des Handwerks. Ständig auf der Suche nach neuem Spitzenhandwerk. Und zwar weltweit. Glas aus Tschechien, Keramik aus Korea, Schmuck aus Italien. Hier hat man die ganze Welt des Handwerks im Blick. Kern, oder vielleicht sollte man besser sagen, leuchtender Stern dieser Abteilung, ist die Galerie Handwerk. In 7 Ausstellungen pro Jahr wird hier beispielhaftes Handwerk gezeigt. Und zwar nicht nur künstlerische Arbeiten wie Schmuck, Geschirr oder Textilien, sondern das gesamte gestaltende Handwerk, also auch Tapeten, Pflastersteine oder Parkettböden. In einer Ausstellung zum Thema Lack steht dann eben ein von Schülern der städtischen Lackiererschule in München designtes Auto neben einer Dose aus japanischem Urushi-Lack. Im nationalen wie auch im internationalen Vergleich fällt dabei auf, auch in Hessen und Hamburg, in Sachsen und Thüringen gibt es Spitzenhandwerker, doch die Dichte an hochkarätigen Künstlern gerade in Bayern ist nicht zu übersehen.
Die bayerischen Gestalter sind im Bundesvergleich und im internationalen Vergleich sehr gut. Die Qualität ist so, dass sie sich absolut international messen kann.
Am besten lässt sich das bei der Internationalen Handwerksmesse sehen. Seit 1949 findet die IHM jedes Jahr im März in München statt. Vom Bäcker, der die Semmel noch backmischungsfrei wie zu Urgroßmutters Zeiten bäckt, bis zum Roboter, der mithilfe einer Drohne einen Pavillon aus einem Carbonfaden baut. Auf der IHM ist die ganze Bandbreite des Handwerks zu sehen. Und auch das gestaltende Handwerk wurde von Anfang an besonders gefördert. Auf 3.500 Quadratmetern werden dem internationalen Publikum hier jedes Jahr 4 Sonderschauen präsentiert. Bestückt und ausgesucht von Wolfgang Lösche und seinem Team der Handwerkskammer München und Oberbayern.
Das ist die Exempla als die größte, dann die Schmuck als die älteste, die Talente für die jungen Gestalter, die wir weltweit suchen, und dann für die absoluten Stars, Meister der Moderne.
Wenn man eben planiert, dann muss man auch darauf achten, dass der Arbeitsplatz wirklich ganz sauber ist, weil wenn jetzt auf dem Eisen ein bisschen Staub liegen würde oder in der Luft ist eh Staub und dann geht das auf das Silber nieder und ich hämmere das Staubkorn fest, dann habe ich sofort sichtbar das Staubkorn auf dem Silber als Widerhall meines Hammerschlags. Oder wenn ich ein Haar aus Versehen dabei habe oder irgendwie ein Fussel aus dem Pullover sich mit reinschmuggelt, dann hat man den sofort, den Abdruck auf dem Silber. Und drum ist es wirklich beim Silberschmieden so sehr große Sorgfalt und Sauberkeit. Und dann ist es dann das Vlies am Schluss. Es wird immer feiner. Das ist ein Vlies, wie das Vlies auf den Spülschwämmen, nur hat es eine bestimmte Stärke. Das heißt, es gibt gröbere und feinere Vliese und die machen die Oberfläche eben matt und geben der so eine ganz leichte Struktur.
Nach mehreren Stunden hat Juliane Schölz ihren silbernen Becher in die richtige Form gebracht. Fertig ist er aber noch lange nicht. Jetzt werden die Lötstellen versäubert, die Oberfläche wird geputzt, gefeilt, geschmirgelt oder poliert.
Man sagt immer, es ist Handwerk und Handarbeit und so. Und natürlich stimmt es, die Hände sind mein Kapital, wie ich immer so schön sage. Aber natürlich stimmt es auch nicht ganz, weil man ist mit dem ganzen Körper im Einsatz. Der Kopf macht mit und das ganze Wesen. Und die Hände führen es aus. Also die Hände führen das aus, was man vielleicht sich vorher überlegt hat, gedacht hat oder was man fühlt, was man vielleicht auch manchmal gar nicht beschreiben kann. Auch so das Innere, was man ausdrückt.
Zu den wichtigsten Eigenschaften eines Silberschmieds gehört Geduld, daneben Sauberkeit, Handfertigkeit und ein gutes Auge. Aber auch Durchhaltevermögen. Denn natürlich ist es nicht leicht, von dieser Arbeit zu leben. Umso wichtiger ist die gezielte Förderung von künstlerischem Handwerk. In Bayern gibt es neben der Danner-Stiftung noch eine ganze Reihe weiterer Organisationen, die zeitgenössisches Kunsthandwerk fördern und ausstellen.
Die Förderung des gestaltenden Handwerks oder der angewandten Kunst ist in Bayern relativ gut ausgestattet. Der Bayerische Staatspreis, der jährlich auf der Handwerksmesse an 10 bis 11 Gestalter verliehen wird, ist mit 5.000 Euro dotiert. Es gibt alle Jahre den großen Dannerpreis. Es gibt die Förderpreise der Landeshauptstadt München für angewandte Kunst. Es gibt Förderpreise des Bezirks Oberbayern. Und damit ist eine Massierung und eine Häufung hier, unabhängig von den Preisen und den Förderungen, die es natürlich auch über die Akademie der Bildenden Künste gibt, anhand von Stipendien, Katalogzuschüssen und. Also so, dass man sagen kann, Bayern macht auf dem Gebiet doch relativ viel.
Doch woher kommt die offensichtlich hohe Wertschätzung für das gestaltende Handwerk in Bayern überhaupt? Eine entscheidende Rolle spielt dabei der Charakter der bayerischen Könige. Mit Ludwig I. und Ludwig II. Hatte Bayern gleich zwei äußerst kunstsinnige Monarchen, deren Augenmerk sich eben nicht nur auf Malerei, Skulptur und Architektur beschränkte, sondern auch auf Gebrauchsgegenstände jeglicher Art. Vom Handschuh bis zur Stiefelspitze, vom Altarkreuz bis zum Zaumzeug. Das Schmuckbedürfnis des Hofstaats war immens. Das zog natürlich hervorragende Handwerker an. Hier waren Aufträge zu bekommen.
Allein dieses ganze Wesen der sogenannten Hoflieferanten hat zu einer Blüte der handwerklichen Gestaltung hier geführt. Da wurden einfach Dinge eingefordert, ja. Das musste das Beste vom Besten sein. Und wenn es Nymphenburger Porzellan nicht gut genug war, dann musste es halt Meißner Porzellan sein.
Was Produkte für die Mittelschicht anging, machte die zunehmende Industrialisierung den Handwerkern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts allerdings schwer zu schaffen. Mit viel Weitblick und vor allem mit dem festen politischen Willen, das Handwerk zu erhalten, wurden in dieser Zeit mehrere Schulen gegründet, die die Qualität und das Fortleben der handwerklichen Techniken dauerhaft sichern sollten. Darunter beispielsweise die Keramikschule Landshut, gegründet 1873 als Königliche Töpferschule. Keramikspezialist Wolfgang Lösche.
östlich von Landshut gab es seit dem späten Mittelalter eines der größten Töpferzentren in ganz Deutschland. Die sogenannten Hafner auf dem Gröning, die Gebrauchsgeschirre produziert haben, die auf der Donau bis nach Ungarn verhandelt wurden. So, im 19. Jahrhundert hat man erkannt, dass da vieles im Argen liegt. Und was macht man? Man gründet eine Schule, um diesem Handwerkszweig technologisch unter die Arme zu greifen, wirtschaftlich zu sagen, wie man sowas in Zukunft führen muss, um ein Weiterleben zu garantieren.
Aus diesem Geist heraus wurden im 19. und auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts viele weitere Schulen für das gestalterische Handwerk gegründet. Die staatliche Berufsfachschule für Flechtwerkgestaltung im oberfränkischen Lichtenfels ist heute die einzige Schule für das Flechthandwerk in ganz Europa. An der Glasfachschule in Zwiesel werden seit 1904 Glasmaler, Macher, Graveure und Schleifer ausgebildet. Die Schulen für Holz und Gestaltung in Garmisch-Partenkirchen, in denen man vom Krippenschnitzen über den Möbelbau bis zur Gestaltung kompletter Räume alles lernen kann, was mit Holz zu tun hat, gibt es seit mehr als 150 Jahren. Jünger ist die Berufsfachschule für Glas und Schmuck in Neugablonz. Die Schule ist eine Gründung der Heimatvertriebenen aus der böhmischen Glasmacherstadt Jablonec, also Gablonz, die in Neugablonz bei Kaufbeuren eine neue Heimat gefunden hatten.
Das ist reine Seide in diesem Fall. Also ich webe fast ausschließlich mit Seide mittlerweile, weil das einfach ein tolles Material zum Verarbeiten ist und auch die Farben am schönsten auf der Seite stehen, finde ich. Und jetzt für ein Messgewand sowieso ist natürlich Seide das Edelste.
Maja Vogel sitzt an ihrem Webstuhl wie an einer Orgel. Kraftvoll betätigt sie die Holztritte unter ihren Füßen, während ihre Hände das Schiffchen mit dem Garn von der einen zur anderen Seite der breiten Stoffbahn schießen. Die Weberin lebt und arbeitet in einem alten Schulgebäude in Bernhardswald in der Nähe von Regensburg. Hier ist genug Platz für ihre großen Webstühle. Zwei riesige, kastenförmige Konstruktionen mit einer Grundfläche von 3 auf 2,5 Metern. Durch die großen alten Schulfenster fällt außerdem viel Licht in die Räume.
Es ist, glaube ich, hauptsächlich der Glanz, also dieser natürliche Glanz, den die Seide hat, der einfach ein Licht in die Farbe nochmal bringt. Baumwolle, so hochmerzerisierte Baumwolle, die hat es auch. Leinen zum Beispiel gar nicht. Leinen hat ja immer so einen leichten Grau oder so ein bisschen dumpfe Farbe, obwohl es da auch wunderschöne Farben gibt. Aber es ist eben nicht diese Leuchtkraft, die die Seide dann auch hat. Und auch wenn es Licht drauf fällt, dass dann immer so ein Farbspiel stattfindet.
Die Regale an der Wand sind bis zur Decke hinauf gefüllt mit riesigen Garnspulen in leuchtenden Farben. Neben dem Fenster hängt ein Foto des lachenden Engels aus dem Regensburger Dom. Stundenlang sitzt Maja Vogel in diesem Raum, hebt und senkt in stetem Rhythmus die Schäfte, wechselt immer wieder das Schiffchen mit dem Schussfaden. Millimeter für Millimeter wächst so der Stoff vor ihren Augen. Rein theoretisch könnte man ähnliche Stoffe, wie Maja Vogel sie macht, auch viel schneller mit einem mechanischen Webstuhl herstellen. Doch ihr enorm hoher Anspruch an die Farbgebung lässt sich nur im Handwebstuhl verwirklichen. Stellenweise wechselt sie nach jedem einzelnen Schuss die Garnfarbe, wirkt einzelne pinke oder gelbe Fäden zwischen die unterschiedlichen Violetttöne.
Also in diesem Fall sind es jetzt 5 verschiedene Farbtöne, die allein in der Kette sind, um eben nicht so ein plattes Violett, sondern dass in der Farbe schon so eine leichte Bewegung und ein auch sich Reiben zum Teil ist. Und ich webe dann noch mit 5 verschiedenen Farben in die Kette hinein. Also es sind wirklich viele Farbtöne, die am Schluss dann hoffentlich eine schöne Farbfläche ergeben.
Nach ihrer Ausbildung zur Weberin hat Maja Vogel an der Akademie der Bildenden Künste in München Malerei studiert. Das Studium bei ihrem Professor Rudi Tröger war extrem wichtig, sagt sie. Dort habe sie erst richtig sehen gelernt und ein gutes Gespür für Proportionen entwickelt. Trotzdem hat sie sich im Anschluss wieder den Textilien zugewandt, um Gegenstände zu machen, die man auch benutzen kann.
Und ich finde eigentlich die Vorstellung immer ganz schön, dass man da so eine Kunst anziehen kann. Bild zum Umhängen. Ich hatte mal einen Fabrikanten, der dann ein Kimono, ein ganz großer Mann, das war wirklich ein voluminöser Kimono, und der hat mir dann erzählt, dass er bei Einladungen, so Essenseinladungen, da trägt er so gern dann zum Nachtisch quasi Gedichte vor, und dann zieht er sein Kimono an und unterhält seine Gesellschaft. Das habe ich mir immer sehr schön vorgestellt.
Zurzeit arbeitet sie an dem Stoff für ein liturgisches Gewand für eine Kirche in Traunstein. Maja Vogel ist sich der Bedeutung des Auftrags bewusst. Wenn der Priester im Gottesdienst seine Arme ausbreitet, wird er wie ein 2 Quadratmeter großes Bild aus strahlend leuchtender Farbe dastehen. Da muss alles stimmen. Allein um die 4500 Fäden für so einen großen Stoff in die Litzen zu fädeln, braucht Maja Vogel 2 Wochen Zeit. Insgesamt wird sie an den beiden Gewändern ein halbes Jahr arbeiten. Denn weben kann sie am Tag maximal 4 bis 5 Stunden.
Mehr schaffe ich nicht mehr, weil das einfach sehr, sehr anstrengend ist. Diese großen Stoffe vor allen Dingen. Also diese 4500 Fäden auseinanderzutreten, das ist einfach eine enorme Kraftaufwand, den ich da schon in Beinen habe. Und dann das Schiffchen auf 1,65 Meter durchzuschießen, braucht auch Power.
Wenn ein Priester da vorne steht, dann ist er in dem Moment nicht der Horvaxari, der zufällig irgendwann einmal Weihe gedacht hat, sondern dann ist er in dem Moment an Christi Stadt und Christus selber. Das Bewusstsein, dass wir gerade bei den liturgischen Gewändern, wenn wir bei dem Beispiel bleiben dürfen, ganz nahe sind an dem, was Christen mit Geheimnis des Glaubens bezeichnen. Und da eine industrielle Massenware geradezu, ich möchte nicht blasphemisch sagen, aber geradezu kontraproduktiv ist vom Inhalt, von der Bedeutung. Das Bewusstsein wird immer geringer.
Norbert Jocher steht in der Kirche St. Egidius in Keferloh bei München. Die Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert. Frei von Einbauten späterer Zeit vermittelt sie noch unmittelbar die Architektur der Romanik. Das Langhaus als klarer Kubus mit leicht erhöhter, halbrunder Apsis im Osten. Die kleinen Rundbogenfenster unterhalb der Holzdecke. Und an den Wänden erkennt man noch Reste der mittelalterlichen Freskenbemalung. Norbert Jocher ist der Leiter der Kunstabteilung des Erzbischöflichen Ordinariats in München, das die Kirche vor kurzem aufwendig renovieren ließ. Holzfußboden, Regenrinne, Sakristei und Beleuchtung wurden an- und eingebaut. Um die Kirche neu zu weihen, brauchte es aber auch einen Altar und ein Kreuz. Man entschied sich dafür, diese Dinge neu in Auftrag zu geben. Die Goldschmiedin Annette Zey schuf ein Scheibenkreuz aus vergoldeter Bronze und Bergkristall. Und der Bildhauer Michael Schönhold einen Altar aus Sandsteinquadern. Als farbiger Akzent hängt an der Wand eine Stoffbahn aus der Werkstatt von Maja Vogel. 4 Fahnen in den liturgischen Farben Weiß, Rot, Grün und Violett hat sie auf ihrem Handwebstuhl für die Kirche gewebt, aus glänzender Seide. Denn Licht spielt in einer Kirche eine besondere Rolle.
Das ist genau das, was ihre Stoffe auch in den liturgischen Stoffen auch auszeichnet, dass es eben nicht ein Sakko ist, das man bei Hirmer oder sonst wo kauft, sondern dass es eine Oberflächenerscheinung gibt in lichter Farbe. Also eigentlich ist das Stoffliche bei ihr ja aufgelöst und wird durch eine zarte Lichterscheinung ersetzt.
Die Kirche weiß das Können und Wissen von Kunsthandwerkern noch zu schätzen. Meistens geht es um denkmalpflegerische Aspekte. Die Kirchenmaler, die die Fresken reinigen, die Vergolder, die den Strahlenkranz der Heiligen wieder zum Leuchten bringen, der Schmied, der die kaputten Eisenkreuze auf dem Friedhof noch reparieren und ergänzen kann, weil er die alten Schmiedetechniken noch kennt. Sie gibt aber auch immer wieder Zeitgenössisches in Auftrag. Auch Juliane Schölz fertigt regelmäßig liturgische Geräte für den Gottesdienst an. silberne Kelche, Abendmahlskannen, Hostienschalen. Gerade für Silberschmiede ist die Kirche ein wichtiger Auftraggeber.
Unsere Kirchenräume brauchen Akzente der Gegenwart, damit sie auch zukunftsfähig sein können. Das gilt ja nicht nur formal. Wir vergessen vielleicht da und dort, dass wir eben nicht in historischen Museen sind. Wir sind kein historisches Ritterspiel von Kaltenberg oder sowas, wo wir mal schnell in andere Zeiten schlüpfen können. Wenn uns das nicht gelingt, dann haben wir verspielt. Wer sonst wie auch Kirche hat genau die Tradition, immer wieder Impulsgeber zu sein für neue Kunst, für neue geniale Kunst. Kirche war schon immer auch der treibende Faktor in der Entwicklung von Kunst. Davon sind wir ziemlich weit entfernt. Vergessen dürfen wir es aber trotzdem nicht.
Aber selbst die Kirche hat keine endlosen Mittel zur Verfügung. Der Mitgliederschwund und die schlechte Wirtschaftslage führen dazu, dass die Verantwortlichen sehr genau überlegen müssen, ob und wofür sie Geld ausgeben. Doch Norbert Jocher ist überzeugt davon, dass nur hochwertig gestaltete und ausgestattete Kirchenräume die Botschaft des Glaubens ästhetisch vermitteln können.
Christus selber war es ja allem Anschein nach nicht ganz so wichtig, in Goldbrokat rumzurennen. Aber man kann ja jetzt, sagen wir mal, hunderte von Jahren Entwicklung nicht negieren. Wenn ist die Tradition der Kirche, es Kirchenräume entwickelt zu haben, als besondere Räume, wo in besonderer Art und Weise so Glaubenschristen Christus gegenwärtig ist, dann müssen aber diese Räume das auch sinnlich wahrnehmbar werden lassen.
Die Sachen habe ich hier vorne in meinem Schubladen. Das sind jetzt drei Tücher, die ich für eine Ausstellung für die Handwerkskammer, für die Galerie Handwerk gemacht habe.
Nicht immer webt Maja Vogel so große Stoffe wie für die Banner in Käferloh oder die aktuellen Gewänder für Traunstein. Normalerweise fertigt sie kleinere Schals in verschiedenen Breiten, mal als Dola, mal als schmaler Anzugschal. Auch die Schals macht sie vor allem in Seide, in den schillerndsten Farben.
Also das sind jetzt zwei verschiedene Grüntöne. Und hier, das ist eigentlich typisch auch für meine Art zu arbeiten. Das ist jetzt auch ein Grün, aber gleichzeitig auch ein Rot. Also da ist Grün und Rot kombiniert. Und je nach Lichteinfall ist es manchmal grün und an manchen Stellen so ein Ockerrot. Und diese Dinge, die interessieren mich eigentlich besonders. Wie interagieren Farben miteinander? Wie beeinflussen die sich?
Für ihre Arbeiten hat Maja Vogel immer wieder Preise gewonnen. Für Kunsthandwerker sind Preise wichtig. Sie motivieren natürlich und helfen, die eigene Arbeit zu verorten. Von Kunden und Galeristen wird man als Preisträger ganz anders wahrgenommen. Und natürlich helfen auch die Preisgelder. Einige Schals von Maja Vogel sind aus einer ganz speziellen Seide gewebt, die noch glatter ist und noch mehr glänzt als andere. Es ist Haspelseide, extrem dünn und leicht. 50 Meter Garn wiegen gerade mal 1 Gramm. Doch Haspel oder auch Maulbeerseide ist sehr teuer. Leisten konnte sich Maja Vogel das Material erst, nachdem sie für einige andere Schals den Bayerischen Staatspreis bekommen hatte.
Und da dachte ich mir, okay, jetzt habe ich mal Geld für ein Material, das ich mir eigentlich nicht leisten kann, weil ich noch nicht weiß, was kommt dabei raus. Und dann habe ich diese 5.000 Euro damals dafür eingesetzt, Material zu kaufen. Und dann kam eine Kiste, die war, ja, sagen wir mal, 60 mal 40 und 40 hoch. Und das waren dann die 5.000 Euro. Aber eben, dafür sind ja Preise da.
Nach einigen Ausstellungen und Wettbewerbsteilnahmen mit den Stücken aus Haspelseide war es wieder soweit. Maja Vogel hatte das Gefühl, etwas Neues zeigen zu müssen. Sie wollte Papier weben. Die Fäden werden aus hauchdünnen Papierstreifen gedreht, die sie aus der Industrie bezieht. Normalerweise werden damit Kabel umwickelt. Nach dem Färben wird das Papiergarn locker verwebt, Ein extrem heikler Vorgang. Eine einzige falsche Bewegung und alles zerreißt. Einmal verwebt sind die Papierschals dann aber sehr stabil.
Die kann man ganz normal waschen, bügeln, also von Hand, wie Seide eben auch. Und auch eben heiß bügeln, dann sind sie wieder wunderbar. Es fühlt sich eigentlich ähnlich wie Leinen an, aber es bleibt mehr stehen. Also während Leinen, wenn es warm wird, ja so zusammensackt und schlapp wird, wenn man es trägt, da bleibt dieses Papier eben als Schal dann sehr schön dekorativ eigentlich stehen in der Form.
Je nach Material, Größe und Aufwand der Musterung kosten die Schals zwischen 480 und 680 Euro. Das ist viel Geld. Und trotzdem kommt Maja Vogel damit gerade mal auf einen Stundenlohn von 10 Euro. Die Büroarbeit ist da nicht mal mit eingerechnet.
Meine Preise, die sind ja ziemlich hoch, einfach weil so wahnsinnig viel Zeit drin steckt. Und es tut mir auch oft leid, dass manche, denen ich anmerke, dass sie das lieben und wirklich unheimlich schön finden und gern hätten, sich es einfach nicht leisten können. Also deswegen freue ich mich auch, wenn jemand mich fragt, ob er es abstottern kann.
500 Euro sind viel Geld. Aber sind die Schals von Maja Vogel wirklich teuer? Sind die Stücke im Vergleich zu Arbeitsaufwand und Qualität nicht vielleicht sogar preiswert? Tatsache ist, dass die Preise für freie Kunst und die für angewandte Kunst extrem auseinanderklaffen. Immer wieder müssen sich die Kunsthandwerker erklären. Im Ladengeschäft des Bayerischen Kunstgewerbevereins in der Münchner Pacelli-Straße hat man viel Erfahrung mit der Preisfrage. Es soll Kunden geben, die den Materialpreis und die Arbeitsstunden zusammenrechnen, um sie mit dem Kaufpreis abzugleichen. Dass auch die künstlerische Arbeit einen Wert hat, ist manchmal schwer vermittelbar, sagt Monika Fahn, die Geschäftsführerin des BKV.
Es würde niemand den Preis eines Gemäldes hinterfragen. Ja, das hängt an der Wand, schmückt den Raum. Man hinterfragt aber schon den Preis von angewandter Kunst oder von Kunsthandwerk. Und ich glaube, für eine Vase gibt man vielleicht gar nicht so viel Geld aus wie für ein Bild an der Wand. Warum das auch immer so ist, von der Qualität ist beides gleich. Also beides hat eine hohe Meisterschaft, braucht sehr viel Zeit, um es zu entwickeln, hat eigentlich den gleichen ästhetischen und künstlerischen Anspruch.
Keine Frage. Der Kreis jener, die sich ein Objekt für mehrere hundert Euro kaufen können, ist klein. Wir sprechen über Luxus. Für Mode, Möbel, Uhren oder Autos namhafter Firmen und Designer wird viel Geld ausgegeben. Allerdings nur, wenn der Wert dieser Dinge auch auf den ersten Blick erkennbar ist. Menschen sind durchaus bereit, den Wert einer Sache auch zu bezahlen. Für viele muss es aber ein zertifizierter Luxus sein, von Markennamen geadelt.
Beim Auto weiß man eben oder man sieht es an der Marke, das ist ein teures Stück und damit hat man ein Aushängeschild, um den anderen zu zeigen, was man sich leisten kann. Wenn man ein individuelles Stück erwirbt, sich Kunst kauft, weiß es der andere nicht, was es wert ist. Damit ist das Aushängeschild sozusagen weg.
Neben der Internationalen Handwerksmesse, der Galerie Handwerk und der Danner Stiftung ist der Bayerische Kunstgewerbeverein ein weiterer wichtiger Baustein im Netz jener Institutionen, dank derer das Kunsthandwerk in Bayern so gut dasteht. Textil, Keramik, Schmuck, Glas, Holz, Papier oder Spielzeug. Im Kunstgewerbeverein haben sich Künstler und Kunsthandwerker der unterschiedlichsten Gewerke zusammengeschlossen. 1851 gegründet, war es dem Verein von Anfang an ein Anliegen, durch Beispielhaftes die Qualität im Kunsthandwerk zu fördern. Noch heute entscheidet eine Jury darüber, wer aufgenommen wird. Die Schirmherrschaft für den Verein übernahm seinerzeit das Bayerische Königshaus. 2200 Mitglieder hatte der Verein einst, darunter übrigens der russische Zar und der deutsche Kaiser. Man konnte sich sogar eine Vereinszeitschrift leisten, Kunst und Handwerk. Und 1876 warfen die Verkäufer einer einzelnen Ausstellung einen so hohen Gewinn ab, dass der Verein davon ein eigenes Haus an der Pacelli-Straße errichten konnte. Von solch einem Geldregen nach Ausstellungen ist man derzeit weit entfernt. Trotzdem ist der BKV heute einzigartig in Deutschland. Mit aktuell rund 400 Mitgliedern ist es der größte und älteste Landesverband für Kunsthandwerker in Deutschland
und vor allem der einzige, der sich dank eigener Immobilie ein Ladengeschäft und eine Galerie mit jährlich 8 Wechselausstellungen leisten kann. Ist Bayern also das gelobte Land des Kunsthandwerks? Verglichen mit anderen Ländern mag das so wirken. Doch dem einzelnen Kunsthandwerker könnte solch eine Formulierung zynisch erscheinen. Von Preisgeldern und Verkäufen an Museen allein kann man seine Miete nicht zahlen. Die finanzielle Situation ist für viele schwierig.
Wer sich für den Beruf des Kunsthandwerkers oder Gestalters auf dem Gebiet entscheidet, der entscheidet sich für eine ganz bestimmte Lebenseinstellung und für eine Lebenshaltung. Der weiß, dass es schwierig ist, wirtschaftlich. Der weiß, dass er als Solo-Selbstständiger und als Einzelunternehmer für sämtliche Belange zuständig ist, ja. Er muss vom kreativen Schaffen bis hin zur Vermarktung und dem Kundenkontakt für alles selber sorgen.
Handwerk hat goldenen Boden, heißt es so schön. Ursprünglich aber bezog sich der Spruch gar nicht auf reichen Goldmünzenregen, sondern auf das Loch im Boden des Geldsäckchens, durch das man die Sonne sehen kann, weil es leer ist. Kunsthandwerker verzichten freiwillig auf finanzielle Sicherheit. Sie finden ihr Glück im Tun. Ganz nebenbei halten sie durch ihre Arbeit Kulturtechniken am Leben, die für die ganze Gesellschaft wichtig sind. Wenn niemand mehr weiß, wie man beispielsweise ein Gobelin wirkt, kann auch niemand mehr die historischen Stücke restaurieren. Nur durch beständiges Tun bleibt Handwerk lebendig. Und lebendig heißt eben nicht nur nachmachen, sondern Neues entstehen lassen. Was lebendig ist, wächst, entwickelt sich, treibt Blüten. So wie das silberne Frühstücksbouquet von Juliane Schölz. Oder wie die Holzgefäße von Ernst Gamperl, deren Formen und Oberflächen immer irgendwie menschlich wirken. Oder wie die handgewebten Seidenstoffe von Maja Vogel, die das Licht brauchen und die getragen werden müssen, um zu strahlen. Für sie alle ist handwerkliches Wissen die Basis. Was sie aber daraus machen, weist weit über die Tradition hinaus.
Wenn ich in Ruhe und mit wirklicher, echter Hingabe aus dem Herzen raus so ein Stück mache, kommt da immer was Gutes bei raus, was Starkes. Und das spüren auch meine Leute.
Mit Herz, Hand und Hirn. Kunsthandwerk aus Bayern. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Julie Metzdorf, die auch die Erzählerin war. Ton und Technik, Susanne Harasim. Redaktion und Regie, Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.